dann alltägliche Fragen irgendwie, was nicht, wir fahren jetzt in Urlaub, wollen wandern, welche Kinderkrackse könnt ihr empfehlen? Ja, also so ganz klassische Dinge, die einem dann weiterhelfen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen.
Philipp, du bist Rechtsanwalt bei PwC Legal mit Schwerpunkt IT und Datenschutzrecht. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Sehr schön. Vielen Dank. Hallo. Was denken eigentlich deine Kinder, was du bei uns machst?
Ja, meine Kinder, wenn du die fragst, also meine kleine Tochter ist 2, die große ist 4 und die große sagt dann immer, Papa quatscht und tippt den ganzen Tag. Genau, ja. Das denken meine Kinder, dass ich mache. Dass ich nur vor dem Computer sitze, lustige Bilder angucke und ab und zu mal telefoniere mit Kolleginnen und Kollegen und Mandanten.
Ja. Genau, alles ganz entspannt sozusagen.
Genau. Genau. Ja.
Und was würdest du sagen, was machst du wirklich bei PwC?
Ja, das mache ich eigentlich wirklich den ganzen Tag. Quatschen und tippen. Ja, so in etwa sieht meine Arbeitszeit aus. Als Rechtsanwalt betreue ich natürlich Mandanten von uns jeglicher Größenordnung, angefangen von Start-up-Unternehmen, kleinen Einzelmandanten bis hin zu großen Konzernen und DAX notiert weltweit. Und tatsächlich besteht ein Großteil meiner Arbeit natürlich daraus, Dokumente zu lesen, Dokumente zu schreiben, zu telefonieren, in Meetings zu sitzen, Mandanten zu beraten, zu meinen fachlichen Schwerpunkten daneben. Genau, und natürlich auch viel mit Kollegen und Kollegen mich auszutauschen.
Cool. Ja. Also haben deine Mädels im Grundsatz recht, aber
sie hören im Grundsatz recht. Genau. Irgendwann verstehen sie wahrscheinlich, was ich fachlich dann auch mache und hören mal richtig zu und dann, glaube ich,
bestimmt
merken sie auch, was Papa macht.
Super, sehr schön. Über deine Kinder bzw. über deine Rolle als Vater und die Vereinbarkeit mit deinem Job werden wir später auf jeden Fall noch sprechen. Mhm. Du hast nämlich, das kann man an der Stelle schon mal verraten, das PwC-interne Netzwerk Dads at PwC gegründet oder mitgegründet. Aber fangen wir erstmal ganz klassisch an, nämlich vorne. Wie bist du eigentlich zu PwC gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, muss ich sagen. Ich bin so ein Urgestein. Ja. Ich habe in Kiel studiert, Jura, und habe dann nach dem ersten Staatsexamen gedacht, es wäre eine kluge Idee zu promovieren. Ja, und habe dann eine Nebentätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gesucht. Und in Kiel ist es halt so, da gibt es nicht so die klassischen Großkanzleien, die man so kennt. Ich wollte aber irgendwie doch gerne nebenbei in einer Kanzlei arbeiten, wo man so ein bisschen internationale Mandate auch berät, hatte aber keine Lust, nach Hamburg immer zu reisen, weil das wäre die nächste Stadt gewesen, zu Kanzleien gibt und habe mich dann umgeschaut und gesehen, okay, in Kiel gibt es zwar keine Großkanzleien, aber es gibt PwC und ein bisschen darüber gegoogelt, so als Jurist ist man, kennt man PwC nicht unbedingt oder früher war es zumindest nicht so. Und dann habe ich festgestellt, okay, die haben auch eine Legal-Abteilung, spannend, und die machen auch irgendwie ein Riesenmandate und sind ja irgendwie auch eine Riesenfirma so auf der ganzen Welt. Dann bewerbe ich mich da einfach mal. Und ja, das hat geklappt. Dann war ich da wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich irgendwann meine Promotion tatsächlich aufgegeben habe. Also natürlich auch noch aus anderen Gründen, aber und so bin ich damals zu PwC als wissenschaftlicher Mitarbeiter gekommen. Dann war ich im Referendariat noch hier dann in Düsseldorf im Gesellschaftsrecht bei PwC Legal. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und als es dann nach dem zweiten Examen um die Frage ging, was mache ich jetzt, habe ich mir verschiedene Kanzleien angeschaut. Aber irgendwie hat mir die Arbeit hier immer sehr viel Spaß gemacht, weil sie halt sehr interdisziplinär ist. Also man arbeitet nicht nur mit anderen Juristinnen und Juristen zusammen, sondern halt auch viel mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Der Beratungsansatz ist ein bisschen anders als in klassischen Großkanzleien, aber man hat trotzdem so die Mandatsstruktur und die fachlichen Themen und arbeitet halt auf sehr hohem Niveau. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann hier auch als Anwalt damals direkt nach dem zweiten Examen beworben habe. Genau.
Schön, das freut mich. Und dann bist du ja auch den Weg nach Düsseldorf sozusagen gegangen, was mich zur nächsten Frage führt. Kiel und Düsseldorf sind ja zwei wahrscheinlich sehr unterschiedliche Städte.
Ja, das kann man so sagen.
Und wie kommt es, dass es dich dann ins Rheinland verschlagen hat?
Ja, das war so ein bisschen, ich habe dann gegen Ende meines Studiums meine Frau auch kennengelernt und dann trifft man ja Entscheidungen nicht mehr so alleine, sondern muss ja irgendwie auch immer sich abstimmen. Und ich hatte dann fürs Referendariat verschiedene Orte mir ausgesucht, unter anderem München, dann also Bayern, dann irgendwo. Ostdeutschland fand ich damals auch ganz spannend und Düsseldorf halt auch. Ich habe halt wieder nach Standorten gesucht, wo man irgendwie dann auch so ein bisschen vielleicht auch mal in einer Wirtschaftskanzlei arbeiten kann. Und dann ist die Wahl auf Düsseldorf gefallen, genau.
Und es gefällt dir nach wie vor gut?
Ja, also mittlerweile wohne ich in Neuss, nicht mehr in Düsseldorf, aber das ist ja auch nur ein Katzensprung. Und ich muss sagen, insbesondere die Menschen hier finde ich toll. Das ist irgendwie eine sehr, sehr offene Kultur hier. Die Norddeutschen sind auch sehr nett und herzlich, wenn man erstmal da entweder aufgewachsen ist oder ein bisschen länger da wohnt. Aber dass man abends auf die Straße geht und da direkt irgendwie mit Fremden ins Gespräch kommt, das hat man da eher selten. Genau, und von daher gefällt es mir hier gut. Die Region ist schön, man kann sehr viele Ausflüge machen. Nähe zu Holland, da bin ich ganz gerne im Urlaub. Und auch sonst, man ist schnell in Frankfurt. Das ist für uns bei PwC ja auch nicht ganz unwesentlich, weil das ja insgeheim immer noch unser Hauptstandort ist, wenn man ehrlich ist. Ja, insofern bin ich sehr zufrieden hier doch.
Sehr schön, das freut mich. Und als gebürtige Norddeutsche kann ich den Vergleich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich finde auch, beide Regionen haben ihre Vorzüge und Nachteile, ja, und fühle mich gerade in Düsseldorf, in NRW auch irgendwie total wohl. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, was du beruflich machst, Philipp. Du bist Experte für das Thema Datenschutzrecht. Mit welchen Fragen kommen eure Kunden, eure Mandanten auf euch zu?
Genau, also bei uns, wir sind so ein Team, was sich über Deutschland erstreckt, würde ich sagen. Schwerpunkt unseres Teams sitzt in Düsseldorf tatsächlich. Und wir haben so drei rechtliche Fachgebiete. Das ist im Grunde genommen das IP-Recht. Da geht es um geistiges Eigentum, Marken, Patente, aber auch Softwareprogramme und sowas. Dann haben wir das Datenschutzrecht. Da geht es halt um personenbezogene Daten, wie die verarbeitet werden dürfen, was man da alles tun muss. Und das IT-Recht, da geht es halt so um Digitalisierungsthemen, um den Einsatz von IT, also Computern, Software, IT-Dienstleistungen. Und mein Schwerpunkt ist so ein bisschen das IT-Recht verbunden mit dem Datenschutzrecht. Und früher war es so, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit daraus bestand, dass viele Unternehmen halt IT-Leistungen eingekauft haben oder große IT-Projekte hatten oder Outsourcing betrieben haben. Das heißt, dass sie keine eigene IT-Abteilung zum Beispiel mehr hatten, sondern das an große Unternehmen ausgelagert haben. Und da habe ich dann vom Anfang quasi von der Strategie, also wo gibt's rechtliche Grenzen beim Outsourcing, was muss man beachten, über die Verhandlung der Verträge mit dem Outsourcing-Anbieter bis hin dann zur Umsetzung des Ganzen, wo man natürlich auch dann zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes recht viele Maßnahmen treffen muss, weil man eben personenbezogene Daten auch auslagert. Das habe ich damit betreut und mittlerweile wandelt sich das alles so ein bisschen in unser Beratungsbereich. Wir haben jetzt tatsächlich einige Anfragen auch in Bezug auf Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist ja so ein Thema, was auch wirklich aufkommt. Wir haben viel Projekte mit anderen Service Lines, heißt das bei uns, also nicht mit unbedingt Juristinnen und Juristen, sondern zum Beispiel mit IT-Beratern. Zusammen gehen wir dann zu Mandanten, die beispielsweise auf der ganzen Welt ein neues SAP-System einführen und die wollen das dann natürlich einmal operativ sinnvoll tun. Das machen dann unsere Beratungskollegen und Kolleginnen, die dann da unterstützen. Und wir unterstützen dann dabei, dass das auch gesetzeskonform auf der ganzen Welt läuft. Und recht spannend, weil man natürlich nicht nur hier aus Deutschland heraus berät, sondern wir nutzen dann unser internationales PwC Legal und PwC Netzwerk und man lernt dann sehr viele Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt kennen, koordiniert halt fachliche Anfragen und lokale Aufgaben eben und bei einem laufen dann so ein bisschen die Fäden zusammen. Also viel ist heutzutage bei mir eher tatsächlich Projektmanagement, Qualitätssicherung, Kommunikation mit Mandanten und gar nicht mal so die ganz klassische rechtsanwaltliche Bearbeitung.
Ja.
Habe ich auch noch, also ne, jetzt heute Morgen erst habe ich mich um eine Datenschutzbeschwerde gekümmert, die ein Mandant von uns bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde eingereicht hat mit uns zusammen und danach gefasst. Also das ist ja eher so ein klassisches anwaltliches Thema und Vertragsverhandlungen habe ich auch noch immer viele, aber insgesamt geht so der Trend so ein bisschen hin zu so Beratung zu Compliance-Themen bei so Sachen wie AI eben oder genau, Softwareentwicklung, Open Source.
Als hätten wir es geplant, hast du schon das Thema AI.
Ja.
Das ist nämlich tatsächlich meine nächste Frage. Kann man vielleicht für unsere HörerInnen da draußen auch nochmal ein bisschen erläutern? Neben den Herausforderungen eurer Kunden beschäftigt euch ja intern dann quasi auch aktuell wie nahezu eigentlich alle Unternehmen das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Wer von den HörerInnen da draußen sich besonders dafür interessiert, kann sich vielleicht nochmal die Folge 40 anhören. Da haben wir nämlich einen besonderen Schwerpunkt auf AI gesetzt mit anderen KollegInnen, die da zu Gast waren. Aber nichtsdestotrotz setzt ja auch ihr durchaus künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung ein. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also tatsächlich sind wir da in einer besonderen Rolle, weil wir bei PwC Legal gemeinsam mit einer anderen internationalen Kanzlei in Deutschland Lizenzen haben von einem der größten Legal AI-Anbieter. Also von ChatGPT gibt es quasi einen Ableger, Harvey nennt sich das. Irgendwann, oder wir arbeiten daran, dass wir halt die AI trainieren mit entsprechend juristischen Materialien, um dann künftig unsere Mandatsbearbeitung eben effizienter zu machen. Wir evaluieren da aktuell einige Themen, wo man das halt sinnvoll einsetzen kann. Wir versuchen das ganz auch irgendwie zu trainieren oder sinnvolle Prompts, sagt man ja, also sprich die Fragen, die man der AI stellt, irgendwie zu formulieren und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist ziemlich spannend. Und das zeigt dann auf der einen Seite, wie erschreckend das ist, dass wirklich Fragestellungen, wo man früher, also zumindest, wo früher ein Referendar zum Beispiel, eine Referendarin, sagen wir mal, einen Tag recherchiert hat, und um dann was Sinnvolles zusammenzustellen oder wo man auch selber erstmal irgendwie eine Stunde Zeit reingesteckt hat, um so ein paar Bullets in der Folie zusammenzufassen, dass das jetzt mit fast einem Tastendruck geht. Ne? Auf der anderen Seite, wir sind als Rechtsanwälte, Rechtsanwältin natürlich zu besonderer Sorgfalt verpflichtet, und müssen schon immer auch eine Qualitätssicherung machen. Also ich glaube, gerade bei hochanspruchsvollen juristischen Aufgaben wird das noch ein bisschen dauern, bis wir komplett ersetzt werden. Ja, aber ist auf jeden Fall wichtig, da dran zu bleiben. Es macht Spaß, da sich mit auseinanderzusetzen, die Mandanten eben auch so Fragestellungen stellen. Und wenn wir intern das einsetzen, wissen wir natürlich aus erster Hand, was gut läuft und was nicht gut läuft.
Auf jeden Fall. Aber gut, auch dass du es ansprichst, dass die typische Arbeit von ReferendarInnen, die sie früher gemacht hätten, damit vielleicht auch teilweise ersetzbar ist. Ganz kritisch gefragt, heißt es denn, dass ihr dann ReferendarInnen in Zukunft gar nicht mehr benötigt?
Nein, um Gottes Willen. Also die zum einen ist das natürlich wichtig für die juristische Ausbildung, aber das ist so wie bei uns allen, ne? Die Aufgaben, die Tätigkeiten, die wechseln sich so ein bisschen mit den Herausforderungen ab, ne? Und so wird dann aktuell arbeiten zum Beispiel die Referendarinnen, Referendare dann eben daran, dieses Prompting zu optimieren, oder es gibt ja auch noch viele Tätigkeiten, die eben nicht durch AI ersetzt werden oder wo wir das noch nicht einsetzen. Also es gibt noch genug zu tun. Und ich glaube, insgesamt soll man ja nie stillstehen und sagen, das ist jetzt die Tätigkeit, die werde ich jetzt die nächsten, weiß gar nicht, 60 Jahre, wie lange muss man heutzutage arbeiten, ja, aber mein ganzes Berufsleben machen, ja, sondern es ist ja immer ein fortschreitender Prozess, und da kann ich auch nur jedem oder jeder raten, irgendwie mit sich zu interessieren, interessiert zu bleiben. Jetzt auch das Thema KI, ich meine, mag man finden, wie man will, ja, gibt ja immer so Trends, Blockchain war ja lange Zeit irgendwie auch so ein Riesenthema, wo man dachte, dass das die Zukunft ist, das ist ja aktuell eher ein bisschen abgeflaut, aber bei künstlicher Intelligenz, glaube ich, das ist auf jeden Fall was, wo man sich mit beschäftigen sollte, auch als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin.
Das glaube ich auch, das schadet in keinem Bereich, auch bei uns im HR- und Marketingbereich ist das natürlich total relevant.
Ja, da ist es, glaube ich, in Teilen noch, wie soll man sagen, ne, so noch einschneidender, oder auch ne, so die ganzen Künstler freischaffen. Ich habe neulich, habe ich in einem Beitrag gesehen, dass jemand Bilder damit auch kreiert hat. Das geht ja auch gut, und hatte dann für seine Kinder quasi Bilder kreiert mit einer AI. Und das habe ich dann auch gemacht und zusätzlich dann noch mit ChatGPT irgendwie eine passende Geschichte kreieren lassen, ja, und meine beiden Töchter waren wirklich begeistert davon, dass ich irgendwie jetzt so über ihre Lieblingstiere, kleinen Seehund, kleine Katze, irgendwie, die gab es auf einmal auf einem Bild, und dann gab es auch noch eine schöne Geschichte dazu. Und ich hatte letztlich 5 Minuten Arbeit damit, das irgendwie durch diese Programme zu jagen, ja. War schon beachtlich, muss ich sagen. Also
total. Ja. So eine Anekdote, die habe ich auch von zu Hause. Mein kleiner Sohn, der mag total gerne Züge und Krokodile. Und immer, wenn er dann meinen Mann, wenn er im Homeoffice ist, besuchen kommt, in Anführungsstrichen, in unserem kleinen Büro, dann zeichnet mein Mann ihm dann immer mit künstlicher Intelligenz einen Zug, auf dem ganz viele Krokodile fahren. Und mein kleiner Sohn, der 2 ist, denkt, glaube ich, dass das der Hauptinhalt der Arbeit meines Mannes
ist. so sind die Kinder dann.
Ja, genau. Immer nur Bilder von Zügen, Krokodilen malen. Aber da sieht man ja auch, dass die Kleinen jetzt irgendwie mittlerweile schon damit aufwachsen. Also da auch eine ganz andere Prägung haben, als wir damals.
Genau. Ja, manchmal ist das ein bisschen erschreckend, ne? Ja. Also wie dass die auch, weiß ich nicht, dann auf ihre Hand gucken und spielen, dass das ein Handy ist oder was weiß ich was. Da merkt man erstmal, wie viel man im Alltag selber Handys benutzt, sei es jetzt beruflich oder privat. Aber ja, ich finde es auch falsch, die Kinder komplett von sowas fernzuhalten, weil wer möchte seine Kinder realitätsfern irgendwie aufwachsen lassen? Ne? Irgendwann kommen die dann zwangsläufig damit in Berührung oder mit AI. Ne? Und, also ich war meiner Mutter immer dankbar, dass sie mir früh Zugang zu einem Computer verschafft hat, weil ich glaube, ich wäre jetzt nicht Anwalt im Bereich IT-Recht, wenn ich nicht irgendwie so eine Affinität von Anfang an dafür gehabt hätte. Ne? Also, von daher.
Sehe ich auch so. Wenn man das als Eltern so ein bisschen steuert und kontrolliert, dann ist dagegen gar nichts einzuwenden. Philipp, wir haben gerade eben, als wir über die Kiel gesprochen haben, schon einmal kurz den Vergleich angestoßen und angeteasert. Klassische Großkanzlei versus PwC. Wo siehst du Gemeinsamkeiten und aber auch Unterschiede?
Ja, also Gemeinsamkeiten sehe ich zum einen darin, was so die Beratungstätigkeiten in Teilen betrifft, die Mandatsstruktur. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, aber wir beraten auch über die gesamte Bandbreite an Unternehmen, also sei es jetzt globale DAX-Konzerne bis hin zu Einzelunternehmen, Mittelständler. Das ist, glaube ich, ähnlich. Auch die fachlichen Aufgaben, da würde ich sogar sagen, dass das bei uns manchmal noch ein bisschen globaler ist, weil wir eben durch dieses Netzwerk, gibt es einige Mandanten, die sagen, wenn wir globale Compliance-Projekte haben, dann nehmen wir lieber so jemanden, der so ein Riesennetzwerk hat, weil wir da alles aus einer Hand kriegen. Und ja, ich meine, wir sind alle Volljuristinnen und Juristen, das ist natürlich auch klar. Wir arbeiten, glaube ich, alle relativ viel. Aber da kommt es schon ein bisschen zum Unterschied. Ich glaube, bei uns, zumindest meine Wahrnehmung aus meiner eigenen Erfahrung und was ich so aus Gesprächen höre, ist die Arbeitsbelastung, der Druck manchmal ein bisschen geringer noch, auch die Arbeitszeit. Das ist bei uns, ich würde mal sagen, bei uns besteht nicht die Erwartungshaltung, dass man immer irgendwie gewisse Überstunden leistet oder nicht oder Wochenendarbeit macht oder nicht, sondern das wird einem noch insoweit irgendwie so ein bisschen gedankt, sage ich mal, und nicht als selbstverständlich angesehen. Und das ist, glaube ich, in manchen Westgroßkanzleien oder so ein bisschen anders, zumindest meine Erfahrung. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber genau. Und auch, ja, wir kommen da später noch zu, aber Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ich glaube, das ist hier was auch von der Unternehmenskultur her schon so ein bisschen gewollt ist. Das ändert sich jetzt langsam in anderen Kanzleien auch, habe ich mitbekommen, und das ist ja auch gut so. Und was bei uns halt auch anders ist, wir sind ja nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch ganz viele andere Fachdisziplinen. Und dadurch geht man oft anders an Themen ran. Also man lernt andere Sichtweisen automatisch kennen und auch sein Beratungsansatz ist manchmal vielleicht ein bisschen zielorientierter und weniger, also pragmatischer. Wir richten dann eher an den Mandanten direkt die Ergebnisse aus und spielen dann auch noch die technischen Faktoren, die da vielleicht eine Rolle spielen bei der Beratung mit rein durch unsere Kolleginnen und Kollegen. Wohingegen man in klassischen Kanzleien natürlich sehr, 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 sehr juristisch und ausführlich öfter arbeitet, dann vielleicht zu genau dem gleichen Ergebnis kommt, aber eben die Erwartungshaltung ist, wenn ich so in so einer klassischen Kanzlei arbeite, dass dann nochmal mehr der Weg dahin erläutert wird und nochmal mehr theoretisch irgendwie was abgewogen wird.
Ja, es ist ja auch das, was viele KollegInnen, die jetzt hier zu Gast sind in diesem Podcast, immer berichten, dass sie das eben schätzen, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Also du hast ja auch schon erzählt, viel mit den BeraterInnen zu tun, mit den KollegInnen von Consulting Solutions und dass ihr euch da eben austauscht, aber dann teilt ihr eben auch mit internationalen Teams.
Genau.
Finde ich auch total spannend. Und was ist euch wichtig, Philipp, wenn ihr bei euch im Team neue Teammitglieder, neue KollegInnen sucht?
Ja. Achtet ihr da? Also ich bin tatsächlich bei uns im Team auch als People-Manager zuständig für die Einstellung von Referendarinnen, Referendaren, Wismits und auch Associates, Senior Associates. Und klar, bei uns sind eine fachliche Leistung schon wichtig. Ne? Also wir haben jetzt nicht diese klassische Vorgabe, die es immer mal gab, von zweimal voll befriedigend, was ja viele dann auch manchmal abschreckt, sich bei uns zu bewerben oder bei anderen Kanzleien. Also das gibt's bei uns, zweimal befriedigen sollte man an sich schon haben. Das ist so eine Voraussetzung fachlicher Hinsicht. Wir sehen das realistisch. Wir freuen uns immer, wenn jemand in unserem Fachbereich schon Erfahrung gesammelt hat im Referendariat oder so. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das zweite Examen in der Tasche hat, da hat man noch nicht super viel praktisch irgendwie im Datenschutz oder IT-Recht gemacht. Das lernt man im Studium und Referendariat einfach nicht. Insofern schauen wir sehr stark darauf, wie engagiert ist der oder die Bewerberin, ne, wie so die Interaktion, die Persönlichkeit, passt jemand ins Team oder nicht? Also so ein bisschen fühlt der oder die den PwC-Spirit, sage ich mal. Ne? Schaut man mal über den Tellerrand, ist halt an so Themen wie AI oder sowas interessiert und kann sich darüber ein bisschen unterhalten. Ne? Das sind so die Faktoren, die wir immer so ein bisschen drauf Wert legen. Und natürlich, klar, ne, wenn dann die Einstellung erfolgt ist in der Probezeit und so, guckt man natürlich auch, wie die Arbeitsergebnisse sind. Ist das strukturiert, ist das sorgfältig? Aber ich denke, das sind so die Grundsachen, die jeder Bewerber oder jede Bewerberin haben sollte.
Auf jeden Fall, aber das klingt ja schon mal ganz sympathisch, dass ihr dann eben auch auf die Persönlichkeit guckt.
Genau, das ist super wichtig bei uns. Ja. Und wir haben auch eine, also toi toi toi, ich hoffe, das bleibt auch so, aber bei uns sind alle relativ lange dabei, relativ zufrieden auch immer. Es gibt ja immer mal Dinge, die einen stören oder wo man mal sagt, ach, vielleicht doch woanders oder so, ne, arbeiten. Aber insgesamt sind wir schon recht lange ein eingeschworenes Team, verstehen uns alle gut, das ist wirklich schön.
Und sehr schön.
Ja, das ist auch, also ich lerne ja auch viele andere Teams kennen bei PwC, sei es jetzt andere Legal Teams, aber auch eben andere Fachbereiche. Und ich sage immer zu Freunden, die mich fragen, wie hier die Arbeit ist, sage ich immer, ich habe selten, dass ich mal ein Arschloch dabei habe. Also ne, das ist wirklich, eigentlich sind hier alle irgendwie cool und das wird uns auch von den Mandanten oft gespiegelt. Manchmal das, dann denken die Mandanten, wir arbeiten schon seit Jahren interdisziplinär als Team zusammen, ja, und wenn man das dann auflöst, dass man sich eigentlich erst das erste Mal morgens am Bahnhof oder im Hotel getroffen hat und sich vorher noch nie persönlich getroffen hat als PwC-Team, dann sind die immer erstaunt, wie harmonisch das immer wirkt. Und das finde ich eigentlich schon toll.
Total, das kann ich bei uns auch echt nur unterschreiben für mein Team, für meine Abteilung. Wir haben zwar schon immer mal den ein oder anderen Wechsel, aber irgendwie, das sagen wir immer, schaffen wir es immer dann doch, coole Leute wieder anzustellen. Und ich würde sagen, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich mit jedem und mit jeder dann auch irgendwie nachmittags mal einen Kaffee trinken gehen würde. Ja. Also irgendwie sind einfach alle nett, so wie bei euch auch.
Ja, doch. Ja.
Sehr schön. Wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer da draußen hellhörig geworden ist, das könnte was für mich sein, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei euch im Team aus? Also was würde die Person erwarten?
Jetzt als Referendarin, Referendar zum oder Beispiel? Mehr als Associate, Senior Associate?
Bleiben wir mal beim Referendar.
Ja. Also wir versuchen bei uns immer die Referendarinnen und Referendare relativ vernünftig einzubinden. Also jetzt nicht, wie man das manchmal hört, mit Aufgaben wie irgendwie, weiß ich nicht, Ablage, Kopiertätigkeiten. Gut, es gibt heute nicht mehr Kopiertätigkeiten, aber ne, so klassische, mach mal irgendwie was. Sondern wir versuchen schon, den oder diejenige nach ihrem Kenntnisstand eben in Mandate mit einzubinden. Und dann gibt es da manche, die halt einen guten Kenntnisstand haben oder schnell in Themen reinkommen und die auch gerne eigenverantwortlich arbeiten. Und die dürfen dann tatsächlich auch schon nach einer gewissen Weise mit Mandanten irgendwie Telefonate mal führen. Also wir haben recht viele große Projekte, wo es darum geht, dass wir Datenverarbeitung von verschiedenen Unternehmensbereichen erfragen, um dann zu bewerten, ob die rechtmäßig sind oder nicht. Und da muss man halt mit sehr vielen Fachbereichen bei Mandanten sprechen. Sowas machen zum Beispiel oder manchmal Referendarinnen und Referendare, wenn die gut sind, die unterstützen natürlich bei Recherchen zu Gutachten, die wir mal schreiben, indem sie eben in juristischen Datenbanken recherchieren oder tatsächlich, wie ich eben sagte, mit AI-Tools irgendwie arbeiten oder versuchen dann, wie klappt das mit der Dokumentenanalyse, genau. Das sind so natürlich, also wir haben jetzt gerade eine Referendarin, die ist auch super engagiert, ne, und die ist auch, das würde ich auch jeder raten, immer aktiv fragen, ne, immer irgendwie interessiert sein, immer nach Feedback fragen. Und die hat also zum Beispiel gesagt, so, ich würde einfach gerne auch mal euch ein bisschen über die Schulter schauen, ne? Also gar nicht mal selber viel machen, sondern einfach mal wirklich Einblick gewinnen, wie arbeitet eigentlich so ein Anwalt jetzt bei, wie sieht so der Tag aus? Und das ist bei uns dann auch mal möglich, also dass sie einfach da mal so ein bisschen guckt, was machen wir so, wie bearbeiten wir was, Fragen stellen.
Ob das cool, hört sich total, total spannend an und zeigt dir auch nochmal, das hatten wir jetzt in diesem Podcast auch schon in fast allen Folgen, dass es sich immer auszahlt, dass man nochmal nachfragt, mal irgendwo Interesse äußert. Und dann vielleicht irgendwie nochmal das ein oder andere Thema kennenlernen, was man vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, das ist total wichtig.
Schön, dass du das hier auch nochmal unterstreichst.
Ja, auch als Berufsanfängerin und Berufsanfänger oder auch später, ne, selbst als Führungskraft, wenn manchmal im Alltagsstress geht ja Feedback manchmal unter, ne, wenn man irgendwie dann viel zu tun hat oder so. Und da ist es wichtig, dass man dann entweder als Associate den Vorgesetzten fragt, so wie war mein Arbeitsergebnis, was kann ich besser machen, was hat gepasst, was nicht. Oder umgekehrt, weil ich auch als Führungskraft mal einfach reinhorcht, so, was mache ich falsch, was mache ich richtig, ne? Irgendwie passt das für euch, braucht ihr mehr Guidance oder ne, irgendwie mehr Feedback. Also es ist irgendwie wichtig, dass man immer nachfragt, im Austausch bleibt. Und,
definitiv, das Lernen, das hört einfach niemals auf.
Genau.
Auch wenn man schon kurz vor der Rente steht, kann man noch was dazu lernen.
Ja, dauert bei mir noch ein bisschen.
Bei mir zum Glück auch. Gibt es bei dir im Team denn noch weitere KollegInnen, die Vater oder Mutter sind?
Ja, relativ viele. Mhm. Genau, ich glaube ja auch, das Durchschnittsalter bei PwC, weiß nicht, ob du das genau weißt, aber ich habe mal gehört, sind so 35 Jahre. Mhm. Das ist ja auch so ein Alter, wo irgendwie viele dann Familiengründung irgendwie starten oder gerade mittendrin sind. Und genau, bei mir im Team gibt's einige, die Mutter bzw. Vater sind. Und genau, über das Väternetzwerk der PwC, ich komme ja gleich noch zu, aber kenne ich natürlich auch viele, in dem Fall nur Kollegen, ne, primär, die dann eben Väter sind. Und genau, das ist hier super spannend. Ja.
Sehr cool, freut mich, dass du da einige Gleichgesinnte hast. Wie hat sich denn dein Arbeiten oder auch dein Arbeitsalltag geändert, seitdem deine Kinder auf der Welt sind?
Ja, schon ziemlich, aber das liegt auch ein bisschen am Mindset. Also ich finde immer, man muss ja, wenn man dann Kinder bekommt, sich irgendwie auch so ein bisschen entscheiden, wo man dann seine Schwerpunkte setzt so im Leben. Ne? Und gibt ja manche, das finde ich auch vollkommen legitim, die sagen, liebe meine Arbeit, ist mir super wichtig und ne, auch gerade wenn dann noch der Partner zustimmt, dann teilt man sich die Aufgaben eben im Alltag so auf, dass man noch der eine macht die Kinder, der andere arbeitet. Finde ich vollkommen legitim, war aber nicht so mein Lebensplan, ne, weil ich früher auch so Karriere-Events und so, wo dann so alte, seniorige Anwälte erzählt haben, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Ne? Die haben viele Tipps gegeben und dann wurden sie oft auch gefragt, was hätten sie denn in ihrem Leben anders gemacht? Und dann haben ganz, ganz viele gesagt, so, ja, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. So, ich bin geschieden, habe 3 Kinder, aber kenne die quasi nicht. Und irgendwie haben sich alle nur die Karrieretipps, wie komme ich da hin, aufgeschrieben und nie, was die Anwälte anders gemacht hätten. Da habe ich aber immer so ein bisschen zugehört und mir gedacht, okay, wenn ich Familie mal irgendwann gründe, dann will ich das anders machen. Dann höre ich einfach mal auf so einen alten, weisen Anwalt, ja, und habe mir immer gesagt, okay, da muss ich irgendwas ändern im Leben. Und als dann meine erste Tochter geboren wurde, war es dann auch so, dass ich dann mir schon jetzt nicht die Arbeitszeit reduziert, also ich arbeite immer noch Vollzeit, aber dass man, wie man sagen, so ein bisschen Priorität gesetzt hat, dass man versucht hat, zum Abendessen auch dann irgendwie zu Hause zu sein. Da kam mir natürlich Corona auch so ein bisschen entgegen, weil man dann irgendwie viel die Kinder auch mitbekommen hat durch das Homeoffice. Oder auch an den Wochenenden einfach möglichst gar nicht zu arbeiten, da zu sein oder halt auch, wenn das Kind krank ist, dass ich mir dann auch Kind krank nehme und eben nicht nur meine Frau, ne, die arbeitet ja auch. Und dass man einfach auch so mal versucht, wenn es irgendwie die Arbeitsbelastung hergibt, einfach mal einen Freiraum zu schaffen, um dann nachmittags, wenn das Wetter schön ist, mal 2 Stunden am Spielplatz zu gehen, danach weiterzuarbeiten oder so. Genau. Das ist natürlich alles ein bisschen stressiger geworden, muss man ehrlich sagen. Früher hatte man die Arbeit und dann hatte man seine Freizeit und konnte irgendwie so tun und lassen, was man wollte und nach einer harten Woche ausschlafen. Jetzt geht halt gnadenlos der Kinderwecker um 5.30 Uhr und man muss trotzdem aufstehen. Ne? Gut, aber das ist halt so.
Definitiv. Ja. Aber es hat sich naturgemäß natürlich schon ein bisschen was geändert. Das ist bei mir persönlich ja auch so. Wie habt ihr es denn ganz konkret gemacht beim Thema Elternzeit? Also ihr habt euch das auch geteilt, du und deine Partnerin?
Also das war, wir haben es uns klassisch aufgeteilt, aber das lag nicht daran, dass ich es nicht anders wollte, sondern es war einfach so, dass meine Frau immer gesagt hat, ich möchte irgendwie gerne stillen. Das ist ja irgendwie immer auch so eine Entscheidung der Frauen. Ich möchte gerne die Kinder irgendwie in ihrem ersten Lebensjahr betreuen und deswegen hatte sie dann auch das Jahr Elternzeit nach der Geburt. Da wurde sie tatsächlich manchmal sogar für angefeindet, so im Sinne von, ja, wieso, du bist doch meine Frau ist Ärztin, hast du eine super Ausbildung, wieso bleibst du denn jetzt zu Hause und so, ne? Also das war eher so, die musste sich immer rechtfertigen, warum wir die klassische Rollenverteilung in Anführungsstrichen haben. Aber wir haben uns das so aufgeteilt. Und dann habe ich tatsächlich, als unsere zweite Tochter geboren wurde und ein Jahr alt war, habe ich dann 4 Monate Elternzeit genommen. Meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten. Und gut, als Mariella, die große Tochter, geboren wurde, habe ich auch meinen Resturlaub und Überstunden und so genommen. War auch 2 Monate zu Hause. Und bei Pias Geburt habe ich auch 3 Monate Elternzeit gehabt. Und habe dann quasi, ja, wenn das zweite Kind kommt, ist das halt immer nochmal eine Umstellung. Gerade wenn das erste erst 18 Monate alt ist. Und er war dann auch zu Hause. Aber so haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass meine Frau einmal schon die längere Zeit zu Hause war und ich immer so zwischendrin 2-3 Monate oder dann 4 genommen habe, als meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten. Ja. Genau. Ja, das hat auch super funktioniert und kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist auch immer, ich sage das immer bei uns im Väternetzwerk, ich verstehe das, dass es reizvoll ist, die Elternzeit zu nutzen, um mit der Partnerin irgendwie eine Weltreise zu machen und dem Kind. Und das ist sicherlich auch schön. Ne? Also muss auch jeder für sich wissen. Aber so das wahre Leben, die wahre Kindererziehung und mal so den Stress zu spüren, was dann auch die Partnerin irgendwie so erlebt im Alltag, das hat man eigentlich nur, wenn man das Kind auch wirklich mal alleine betreut, so über einen längeren Zeitraum. Ne? Und da kriegt man dann ja auch besseres Verständnis irgendwie für die Partnerin. Und das fand ich halt echt toll. Und die 4 Monate, die waren sehr anstrengend. Also ich hatte eine Liste und dachte so, ich kann am Haus dies und das machen und auch dann kann ich noch das machen nebenbei. Und nach den 4 Monaten war die Liste eher länger als kürzer. Ja, also die Pläne sind alle nicht aufgegangen.
Genau. Ja, aber das, was du berichtest, gerade so dieser Punkt der aktiven Elternzeit, nicht nur in Anführungsstrichen verreisen, sondern wirklich auch aktiv die Care-Arbeit zu übernehmen, das können mein Mann und ich auch so zu 1000% unterschreiben. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll, wenn beide Elternteile das mal gemacht haben. Dieses Füttern, Aufstehen, das und das machen, zum Schlafen bringen, dass irgendwie beide wissen, wie der Hase läuft. Ich habe noch mal ein paar Zahlen zu diesem Thema mitgebracht, zum Thema Elternzeit. Laut einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, die es von 2022 nehmen, nämlich lediglich 10% der Väter mehr als 2 Monate. 2 Monate ist so ein bisschen das Übliche. Das heißt, du hast ja dann auch vergleichsweise viel genommen.
Ja.
Welche Gründe gibt es deiner Meinung nach für diese Zahlen?
Ja, also ich glaube, muss man fairerweise sagen, bei meiner Frau, mir ist das vielleicht so ein bisschen so ein Luxus, weil meine Frau ist Ärztin, die verdient natürlich nicht schlecht und ich da ist es dann nicht so schlimm, wenn ich irgendwie Elternzeit nehme. Und ich glaube, bei vielen Familien ist es immer noch so, dass der Mann der Hauptverdiener ist. Ne? So, die Gleichberechtigung haben wir ja oft noch nicht, dass irgendwie beide gleichwertige Arbeitseinkommen haben. Und ich schätze mal, dass bei vielen Familien das ein Grund ist. Und ich kenne halt auch einige Männer, die so die klassischen Fußballjungs, nenne ich es jetzt mal, die am Wochenende mit den anderen Freunden irgendwie losziehen und maximal so einen Tag irgendwie die Kinder dann betreuen und das auch vollkommen in Ordnung finden, die also nicht so in der Vaterrolle aufgehen. Finde ich auch in Ordnung, aber ich glaube, das sind so die Hauptgründe. Manche haben einfach keinen Bock und bei manchen ist es wirtschaftlich vielleicht leider nicht darstellbar.
Ja.
Tut mir dann immer leid für die Väter, die das gerne wollen, aber wirtschaftlichen Gründen nicht können, aber...
Aber super, dass du das gesagt hast, weil genau darauf wollte ich ja auch hinaus, dass wir beide ja im Endeffekt auch in einer privilegierten Situation sind. Bei uns beiden war es irgendwie finanziell möglich jeweils und eben auch strukturell, weil es bei PwC schon ein Stück weit anerkannt ist, dass die Väter auch länger Elternzeit machen, dass es auch aufgrund des projektbasierten Arbeitens ja auch irgendwo geht. Das ist ja auch das Schöne. Hast du denn Tipps für Väter, die aus diesen strukturellen finanziellen Gründen vielleicht keine längere Elternzeit nehmen können, aber trotzdem eine aktive Vaterrolle übernehmen wollen, wie die das gestalten können?
Ja, also auch da wieder Fragen hilft erstmal. Ne? Also wenn man irgendwie den Arbeitgeber nicht fragt, ob man irgendwie flexibler arbeiten kann oder mal irgendwie was möglich ist, mal früher zu gehen oder Arbeit irgendwie anders zu machen, ich glaube, dann wird es auch nie möglich sein wahrscheinlich. Also, ne? Also ansonsten wäre das so ein Tipp, dass man einfach mal fragt, was ist überhaupt möglich. Also vielleicht stellt man dann fest, es ist kein großes Thema, morgens eine Stunde später auch in ein Büro zu gehen oder irgendwie nachmittags etwas früher zu gehen, um noch den Schwimmkurs oder irgendwas mit den Kindern zu machen. Das ist ja auch dann schon mal schön. Und dann natürlich, klar, ne, am Wochenende vielleicht auch mal so sich dann gezielt zu sagen, ich mach dann was mit den Kindern. Ich bringe die Kinder ins Bett oder ich mache den ganzen Tag was und entlaste meine Frau mal ein bisschen oder so. Ne? Ich glaube, das sind so Faktoren und ich bin halt in der glücklichen Situation, wie du gerade sagtest, dass man finanziell irgendwie nicht so die großen Sorgen hat. Oder wir haben bei uns ja auch so Modelle, wo man irgendwie Bonus in Urlaub umwandeln kann und dann rein theoretisch sich auch einen Monat irgendwie nochmal extra freinehmen kann. Ja, und so. Das gibt es natürlich nicht überall. Jetzt würde ich fast sagen, Augen auf bei der Arbeitgeberwahl, ja. Aber nein, ich glaube, ansprechen und irgendwie versuchen, seinen Arbeitsalltag so einzuteilen, dass man Freiräume schafft für die Kinder, wenn man das wirklich will. So,
ja.
Glaube ich, klappt das auch.
Sehe ich auch so. Also können wir vielleicht festhalten, es kann, aber muss nicht unbedingt immer die lange Elternzeit sein, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, möglicherweise da ein aktiver Vater zu sein. Philipp, wir haben es ja schon anfangs angesprochen, du hast das interne Netzwerk Dads at PwC gegründet. Was waren die Gründe dafür?
Genau, also ich habe es mitgegründet. Das ist mir mal ganz wichtig, weil die Grace, die Kollegin aus unserem Diversity and Inclusion Team, die ist da auch ganz maßgeblich mit dran beteiligt. Und es war eigentlich so, dass ich hatte ja schon erzählt, ich hatte 4 Monate Elternzeit, die relativ anstrengend war. Meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten. Und irgendwann ist die Elternzeit ja leider auch vorbei. Und dann kamen wir an den Punkt, wo wir beide gearbeitet haben. Und das war echt krass, also so von der Belastung und erstmal klarkommen. Und dann habe ich damals ein Buch gelesen vom Roman Geider, Working Dad, weil ich irgendwie gedacht habe, das kann nicht nur mir so gehen, dass ich irgendwie eine anspruchsvolle Arbeit habe und trotzdem irgendwie ein Vater sein will, der für die Kinder da ist. Also was macht man? Dann schaut erstmal, was machen andere Leute. Und das Buch war echt gut. Da stand jetzt nichts drin, was irgendwie ein super krasser Aha-Effekt war oder wo man sagt, boah, krass, das ist ein Lifehack, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Aber das ganz Tolle an dem Buch war eben, dass er, der ist Führungskraft gewesen für auch eine sehr große Abteilung, ich glaube bei Mitsubishi. Und der hat einfach die gleichen Dinge berichtet, die man selbst erlebt. Und da hat man erstmal so ein bisschen gemerkt, okay, das ist vollkommen normal, dass man manchmal irgendwie unter Druck ist oder dass man genervt ist oder... Und er hat geschrieben, dass es super wichtig ist, sich unter den Vätern halt auszutauschen. Und damit hat er auch recht, das wird viel zu wenig gemacht. Also selten so, dass Männer jetzt super ausführlich über Kinderthemen sprechen. Oder auch in der Elternzeit, meine Frau hat sich immer mit anderen Müttern getroffen. Ich habe es mir zwar mit anderen Vätern vorgenommen, aber irgendwie war man dann so, man hat es irgendwie total wenig gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen sowas bei PwC irgendwie auch haben, so einen Austausch untereinander. Und die Grace hatte 3 Jahre früher schon mal einen einzigen Tag so einen Workshop gehabt für Väter, wo es so ein bisschen darum ging, wie erleben wir das, was wünschen wir uns. Und dann habe ich sie einfach angesprochen und gesagt, hier, wir hatten ja mal diesen Tag, ich würde aus dem Tag gerne so eine Employee Resource Group oder wie das heißt, machen, ne? Also sprich so ein Netzwerk hier intern, was hältst du davon? Und sie hatte irgendwie just zu der Zeit wohl auch eine ähnliche Idee, Also es passte wunderbar und dann haben wir uns halt Ideen, Gedanken gemacht, wie wir das angehen und haben dann vor knapp einem Jahr Dads at PwC ins Leben gerufen und mittlerweile sind knapp 400 Väter da drin. Also die sind jetzt nicht alle super aktiv, also ne, aber immerhin sind 400 in der Gruppe formal. Und es ist schon echt toll und macht auch wirklich Spaß, da zu sehen, dass viele so engagiert sind. Natürlich geht es viel um die Themen auch Elternzeit, Elterngeld, wie plant man es am besten, nimmt man einen Bonus gegen Urlaub, macht man lieber länger Elternzeit. Also das sind so Themen, wo es dann darum geht. Dann alltägliche Fragen irgendwie, was nicht, wir fahren jetzt in Urlaub, wollen wandern, welche Kinderkraxe könnt ihr empfehlen? Ja, also so ganz klassische Dinge, die einem dann weiterhelfen, aber auch natürlich so ernstere Themen. Also irgendwann hat sich dann tatsächlich eine Untergruppe für Trennungsväter gegründet oder alleinerziehende Väter. Das war auch, ist natürlich auch ein super wichtiger Aspekt. Tatsächlich haben wir auch Großväter im Väternetzwerk, also Männer, die dann irgendwie Großvater werden und so ein bisschen Austausch wollen. Ja, ist echt schön. Ne?
Schön, scheint eine schöne Runde zu sein. Ja. Wie tauscht ihr euch denn konkret untereinander aus? Du hattest jetzt von einer Gruppe gesprochen,
genau.
Muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich muss sagen, ich bin damals relativ ambitioniert rangegangen und hat so gedacht, ach ja, dann startet man das und dann trifft man sich irgendwie total oft und vielleicht gibt's dann auch irgendwie Playdates so mal an den Standorten, wo man mit den Kindern das ist. Aber dann haben wir schnell festgestellt, dass das, viele sind ja im Homeoffice und gar nicht mehr unbedingt an den Standorten und natürlich ist die Arbeitsbelastung auch hoch und man will ja nicht immer irgendwie auch mit der Firma was machen. Deswegen ist der Schwerpunkt des Austausches aktuell so eine Chatgruppe, die wir haben. Wir haben ja so ein Intranet, das nennt sich bei uns ja Yoda. Mhm. Da gibt es auch eine Seite, die relativ viele Informationen hat, rund um Thema eben Elternzeit, Väter werden, ein paar Tipps und Tricks, Materialien zur Kindererziehung. Und diese beiden Medien sind so der Hauptgrund. Und dann haben wir noch so eine Kooperation mit einem externen Väternetzwerkanbieter, Compadres heißen die. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da sind Väternetzwerke auch von anderen Unternehmen dabei, Beiersdorf, Audi, Sanofi, Johnson Johnson. Und da ist dann sogar ein übergeordneter Austausch mit anderen Väternetzwerken da bei verschiedenen Events. Und das ist wirklich spannend so zu sehen, was machen andere Unternehmen, was können wir hier vielleicht auch umsetzen. Genau.
Ja, super, ja. Dass ihr da auch den Austausch nach draußen sucht. Das sind ja viele andere Netzwerke, interne Netzwerke bei uns auch, sei es Shine, sei es
genau.
Da gibt es ja viele Beispiele, die im Podcast ja zum Teil auch schon mal zu Gast waren. Philipp, wenn man über Familie spricht, Vereinbarkeit, Beruf und Kinder oder Familie, dann geht es ja häufig um die Herausforderungen, also zu wenige Kita-Plätze, zu hoher Workload, zu wenig Möglichkeiten der Vereinbarkeit. Wirklich viele, viele Dinge, die irgendwie schwierig scheinen auf den ersten Blick. Aber es gibt ja sicherlich auch Vorteile der Vaterrolle für den Job. Was hat sich bei dir zum Positiven gewandelt? Vielleicht auch vom Mindset her?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich aber kurz mal ein bisschen nachdenken. Also ich glaube tatsächlich, dass man so eine gewisse Stressresilienz lernt, wenn Kinder einen den ganzen Tag belabern und von einem was wollen und man irgendwie die eine gerade wickelt und nicht möchte, dass irgendwie die Windel auf den Boden fällt und die andere dann irgendwie neben der Toilette sitzt und irgendwie alles daneben gemacht hat. Ja. Also das ist auch Stress und sich da dann in so Situationen damit klarzukommen, das hilft dann auch im Job auf jeden Fall. Ich glaube auch einfach diese Neugier, die man von Kindern lernen kann, dass die einfachsten Dinge im Leben einem irgendwie eine Freude bereiten können, ja, auch da vielleicht ab und zu mal nochmal auch im Job sich zu denken, irgendwie, ach, das ist ja spannend oder das sind Dinge, die eigentlich auch ganz cool sind. Ja, und bei mir war es halt auch, also ich glaube wirklich, dass es so eine gewisse Gelassenheit dann manchmal auch wird, die ich dadurch gewonnen habe, so,
ja. Ja, das könnte ich nur so unterschreiben, diese Stressresistenz, die man dazu gewinnt, und eben auch die Gelassenheit. Sehr schön, dass du das noch hier so unterstreichst. Philipp, wir konnten ja jetzt raushören, dass dein Arbeitsalltag oder generell dein Leben, dein Alltag total intensiv ist. Angenommen, du hättest jetzt mal ganz überraschend, unerwartet 3 Tage frei. Wohin würdest du fahren? Wie würdest du die verbringen? Und mit wem? Sag nichts Falsches.
Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Frau ist immer der Meinung, ich sollte mir Zeit für mich nehmen und mir sollte dann irgendwie hinfahren und am besten mich irgendwie in so einem schönen Wellness-Hotel mit ein bisschen Sport erholen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem mit meiner Familie wahrscheinlich was machen.
Und wohin willst
du? Wobei, mit meinen Freunden mal wieder irgendwie ein cooles Wochenende wäre auch schön. Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mit der Familie was machen. Oder einen Tag Familie, einen Tag Kumpels und einen Tag dann für mich selbst. Das ist wahrscheinlich so, die 3 Tage würde ich mir aufteilen. Mit meiner Familie würde ich nach Holland fahren. Das ist immer irgendwie entspannt. Die Kinder mögen das da, wir auch. Mit meinen Kumpels würde ich Oh, weiß ich auch nicht, da kann man eigentlich überall Spaß haben, egal wo man hinfährt. Und ich persönlich würde einfach so einen Tag nutzen, glaube ich, um so ein bisschen, ich bin gerne draußen in der Natur, gerne wandern, Radfahren. Früher habe ich auch mal Golf gespielt, aber da bin ich nicht so erfolgreich mit, da ärgere ich mich mehr. Deswegen würde ich wahrscheinlich eine schöne Radtour oder Wanderung dann machen, auch noch mal einen Tag und ein bisschen draußen sein.
Ja. Sehr schön, aber es ist sehr schön zu hören, dass du neben dem Job auch noch andere Themen
ja.
hast, wie zum Beispiel Urlaub, das Radfahren oder genau. eben auch. Tätigkeiten mit deiner Familie und mit deinen Freunden, das braucht man, glaube ich, immer, gerade bei so einem intensiven Job.
Ja, da muss man sich manchmal auch wirklich, deswegen sage ich das, meine Frau würde sagen, ich sollte mir Zeit für mich nehmen. Man ist manchmal einfach dann, die Arbeit, die fesselt einen natürlich, ne, und dann möchte man eben, ich habe den Anspruch, für die Kinder da zu sein, da ist man dann auch so, dass man irgendwie sich denkt, ach, jetzt habe ich schon so viel gearbeitet, jetzt möchte ich auch mal wieder Zeit mit den Kindern verbringen. Und oft vergisst man dann sich selbst so ein bisschen, ne, also, dass man auch mal irgendwie einen Ausgleich braucht oder so ein bisschen Ruhe oder mal eigene Hobbys hat, die man vielleicht auch mal wieder pflegen möchte oder Freundschaften. Und da muss man sich, sollte man sich schon ab und zu dran erinnern und dann auch wirklich sagen, okay, na, samstags machst du jetzt mal was mit den Kindern und ich nehme mir mal einen halben Tag irgendwie und mache eine Radtour oder treffe mich abends irgendwie mit Freunden und am nächsten Tag dreht man es um oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, das ist als Ausgleich echt wichtig und langfristig macht einen das nicht zu einem schlechteren Vater oder einer schlechteren Mutter, wenn man mal ein Wochenende Zeit für sich selbst hatte. Ja.
Genau. Im Gegenteil, ich glaube, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, dass man immer wieder so eine Kraftquelle braucht, aus der man Kraft schöpfen kann und dann kann man nochmal viel gestärkter in diesen intensiven Alltag mit Kindern und Job gehen.
Ja, das ist auch tatsächlich so, dass man beruflich, so blöd das klingt, ne, leistungsfähiger ist, weil man sich eben irgendwie, wenn man nicht, wie das, wie manche das cool finden, irgendwie 14, 15 Stunden am Tag arbeitet und auch am Wochenende, sondern wenn man zwischendrin auch mal so ein bisschen den Kopf aufräumt und sich dann nochmal mit klaren Gedanken irgendwie an ein Mandat setzt und das bearbeitet, ne, also dann fallen einem Entscheidungen oft oder Dinge schneller ein, ne, einmal wird man wieder schneller und auch vielleicht klarer und, ich glaube, das ist echt, echt wichtig, also gerade in unserem Beruf, dass man da einen guten Ausgleich auch findet zu dem Workload und zu den anspruchsvollen Aufgaben, die wir irgendwie haben.
Definitiv. Und meine Erfahrung auch mit diesem Podcast ist, dass das immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch so sehen und verstehen und sich das da ganz selbstbewusst auch einbauen, diese Zeit. Philipp, wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Folge.
Was?
Das geht immer schneller, als man denkt. Es war mir eine so große Freude, weil ich glaube ich alles, was du hier gesagt hast, zu 100% nachvollziehen und verstehen und unterschreiben würde. Wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort ja unserem Gast. Also feel free, jetzt den Podcast hier mit deinem Schlusswort zu beenden.
Ja, mache ich. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ich als letzte Worte, so weise letzte Worte sagen will. Ich habe so ein bisschen meine Vor-Podcasts angehört. Mir ist aufgefallen, dir wird zwar immer gedankt, aber ich glaube, ich habe es nirgendwo gehört, dass dir irgendjemand sagt, wie toll du das Ganze eigentlich machst. Also das wären meine letzten Worte, dass ich dir zum einen danken möchte, aber auch sagen möchte, dass ich das irgendwie total cool finde, wie du das machst, das Format, wie du da durchführst. Das macht Spaß mit dir, das Ganze hier aufzunehmen und bist ja auch sehr engagiert dabei. Also ich finde das wirklich klasse und genau, insofern großes Dankeschön und Lob an deine Arbeit. Das wären meine letzten Worte und gleich noch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn ihr Lust habt, spannende Aufgaben als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt bei PwC Legal zu machen, offiziell bewerben müsst ihr euch über die PwC Legal Karriereplattform. Wenn ihr kurze Zwischenfragen habt etc., gerne über mein LinkedIn-Profil. Genau, und würde mich freuen, wenn wir unser Team erweitern können. Genau, dir nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen.